20 Jahre nach dem Holocaust reichte Israel Deutschland die Hand und nahm diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik auf. Das war ein Geschenk, so der Bundespräsident gestern in Berlin zu Israels Staatspräsident Herzog anlässlich des 60. Jahrestages. Heute treffen sich beide Präsidenten wieder in Tel Aviv, in einer Zeit, in der das deutsch-israelische Verhältnis stark unter Druck steht. Denn die Reaktion Israels auf den Terrorangriff der Hamas und das Vorgehen in Gaza wird weltweit als überzogen und unmenschlich kritisiert. Tausende Menschen leiden Hunger, erhalten keine Versorgung und fürchten, vertrieben zu werden. Israel und Gaza, wie soll sich Deutschland positionieren? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Armin Laschet, CDU. Er war der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalens. Er ist jetzt Mitglied des Bundestages und Gründer und Vorsitzender des Abraham Accords Instituts in Berlin. Und das setzt sich für eine Aussöhnung mit den arabischen Staaten im Nahen Osten ein. Dietmar Bartsch von den Linken. Er ist Mitglied des Bundestages und war langjähriger Fraktionsvorsitzender der Linke. Nazim Mushabbash ist Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und viele Jahre war er engagiert in der SPD. Er war Mitglied im Stadt- und Kreistag von Osnabrück. Er ist aufgewachsen in Bethlehem und im Westjordanland, in Palästina, wie er selber sagt. Antonia Yamin ist deutsch-israelische Journalistin. Sie ist geboren in Mannheim, aufgewachsen dann aber in Israel und hat dort auch Wehrdienst geleistet. Und Frau Yamin, Sie haben auch gestern den Besuch des Staatspräsidenten hier in Berlin begleitet. Dieses Jubiläum, 60 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Deutschland und Israel, was bedeutet Ihnen das?
Also, um ganz ehrlich zu sein, für mich ist es ganz persönlich. Also, oft als Teenager wusste ich nicht, was bin ich denn? Bin ich Deutsche? Bin ich Israelin? Opferrolle, Täterrolle, was macht es denn mit einem Mädchen? Und erst als ich dann nach Deutschland gezogen bin und 8 Jahre lang als Europakorrespondentin tätig war, habe ich verstanden, ich muss mich nicht entscheiden. Ich bin 100% Deutsche und ich bin 100% Israeli. Und es geht. Und persönlich, es gibt für mich keine Zukunft, in der diese beiden Länder keine besondere Beziehung haben. Also es muss sein. Also,
und es ist eben immer noch eine besondere Beziehung, auch so viele Jahre danach, auch 80 Jahre nach Kriegsende. Herr Mushabbash, Sie leben seit dem Jahr der Beziehung, also seit 60 Jahren in Deutschland, wenn ich das richtig weiß.
Seit 60 Jahren.
Also wie wirkt dieses Jubiläum jetzt auf Sie und der gemeinsame Besuch? Erst Herzog jetzt hier in Berlin, jetzt Steinmeier in Israel.
Also die Anerkennung der Bundesrepublik zu Israel, die stehe ich da also positiv gegenüber. Das ist auch ein ganz normales Verhältnis, wenn eben zwei befreundete Staaten diplomatische Beziehungen zueinander aufnehmen. Das ist in Ordnung. Das wünschte ich mir auch, dass wir eines Tages, alle arabischen Staaten, auch mit Israel eine ähnliche Beziehung hätten. Zurzeit mache ich mir allerdings eher Gedanken über den Zeitpunkt des Besuches, bei den Umständen, unter denen wir im Grunde auch die israelische Regierung bewerten. Die israelische Regierung und ihre Politik ist eigentlich alles andere als das, was früher Israel war. Mhm. Vielleicht kommen wir später dazu.
Das heißt, Sie halten den Zeitpunkt des Besuches jetzt für nicht angemessen?
Ich halte den gegenseitigen Besuch nicht für angemessen, weil zum Beispiel Netanyahu vom Internationalen Strafgericht gesucht wird, das ist eine Sache, dann hat er Minister bei sich, die selber sagen, sie seien Faschisten, sie seien gegen die Palästinenser und sie wollen die Palästinenser vertreiben. Und all das spielt auch eine Rolle, weil ich meine, dass Deutschland nicht nur Judinnen und Juden und Judentum verantwortlich ist, sondern auch den Palästinensern gegenüber. Mhm. Denn wir leiden darunter auch.
Mhm. Herr Steinmeier wird ja dann noch Netanjahu auch treffen. Herr Laschet, Sie engagieren sich ja seit vielen Jahren für diese Beziehungen auch. Also wie schauen Sie jetzt angesichts dieses Krieges in Gaza, der eine Reaktion war auf die Terrorangriffe der Hamas? Es sind immer noch Geiseln gefangen. Also wie schauen Sie jetzt auf diesen Besuch?
Also als erstes gibt es immer in den letzten Jahren Anlässe des innenpolitischen Streits, wie ist die Palästina-Politik, wie ist die Israel-Politik. Das nimmt aber nichts an der Dimension dieser Beziehungen. Das ist ja der Kern, weshalb diese Doppelstaatsbesuche stattfinden. Und ich finde, da muss man jenseits des Klein-Klein der Tagespolitik, über das wir sicher nachher noch sprechen, das einfach noch mal einordnen. 15 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz trifft Konrad Adenauer Ben-Gurion im Waldorf Astoria Hotel in New York zwei alte Männer, die damit den Grundstein gelegt haben. Und wenn wir uns mal erinnern, wie kurz 15 Jahre ist, das ist von heute rückgerechnet 2010, gar nicht so weit weg, dass trotzdem dieser Schritt möglich war, dass Israel Deutschland da die Hand gab und dann diplomatische Beziehungen vorbereitete. Das ist historisch immer noch einzigartig und deshalb ist es angemessen, dass Präsident Herzog hierher kommt und man etwas ganz Ungewöhnliches macht, mit dem Flugzeug zusammen zurückgeht und dann einen zweiten Staatsbesuch anhängt. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, was ist jetzt innenpolitisch? Ja, da gibt es vieles zu diskutieren. Der Außenminister war ja auch schon da, der Neue. War auch in Ramallah übrigens. Also um auch zu sagen, wir haben schon die Palästinenser im Blick. Aber der große Kampf ist jetzt gegen die vom Iran finanzierte Hamas, die das Ziel hatte, mit dem 7. Oktober dieses Massaker zu machen. Und bis heute sind deutsche Geiseln noch in Haft. Da haben wir viel zu wenig drüber geredet. Die Amerikaner haben jetzt eine ihrer Geiseln durch massiven Druck und den Besuch von Präsident Trump herausbekommen aus der Geiselhaft. Das war in den letzten Jahren bei uns von der deutschen Regierung etwas leise. Und ich finde, dieser Ton muss sich jetzt ändern. Mindestens die deutschen Staatsbürger müssen jetzt freigelassen werden. Ja.
Herr Bartsch, wie sehr wird Ihrer Meinung nach oder wie sehr belastet der Krieg im Nahen Osten diese deutsch-israelische Freundschaft?
Ja, natürlich belastet dieser Krieg diese Freundschaft. Das ist ja unbestritten. Also egal, wie man jetzt da drauf schaut, man sieht diese Dimension. Sie haben über den 7. Oktober geredet. Man sieht die heutige Situation im Gaza. Das alles ist natürlich belastend. Trotzdem teile ich die Sicht, dass es richtig ist, 60 Jahre nach diesem historischen Ereignis, und da hat Herr Laschet schlicht recht, 15 Jahre nach Auschwitz-Befreiung gibt es die diplomatische Anerkennung. Wir, Deutschland, war das Tätervolk, hat also unendlich Schlimmes angerichtet. Und dann diese Handreichung, also Geschenk wurde das jetzt mehrfach genannt. Ich glaube, das trifft es richtig. Und trotzdem muss man die heutige Situation dann auch sehr kritisch sehen, was dort passiert. Ich vermute mal, dass auch der Bundespräsident das kritisch sehen wird. Aber ich glaube schon, und Herzog ist auch nicht Netanjahu, um das auch zu sagen. Das ist auch eine andere, ganz andere Partei und hat auch eine ganz andere Tradition. Das ist aber gar nicht der entscheidende Punkt. Er ist der gewählte Präsident, wie der andere auch gewählt ist, demokratisch. Und ich habe eine sehr kritische Haltung dazu. Ich finde es richtig und ich finde es vernünftig, dass man diesen Tag so begeht.
Ja, und trotzdem müsste sich der Bundespräsident noch viel deutlicher für die Menschen in Gaza einsetzen. Sie hatten letzten Freitag Ihren Parteitag, haben da viel darüber diskutiert, für die Solidarität mit den Palästinensern. Das ist das, was in Ihrer Partei ja ganz wichtige Rolle spielt.
Na gut, in meiner Partei spielen beide Sachen eine klare Rolle. Ich will das deutlich sagen, die Freilassung der Geiseln, nicht nur der Deutschen, sondern aller Geiseln, das muss oberste Priorität haben. Wir dürfen diesen 7. Oktober in keiner Weise relativieren und nicht vergessen. Das ist die Ursache für vieles. Und trotzdem darf man Kriegsverbrechen, und das ist übelstes Kriegsverbrechen gewesen, nicht mit Kriegsverbrechen aufrechnen. Und genauso kritisieren muss man das, was teilweise dort passiert. Einiges ist bereits sichtbar, aber ich finde, das gehört mit dazu. Wir haben da auch die Aufgabe, bei aller historischer Verantwortung, dort die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte ganz hoch zu halten und das generell im Blick zu haben.
Ja, die Geiseln waren nicht das große Thema beim Parteitag in Ihrem Antrag für die Unterstützung. Ja, ich sage nur, das ist schon eine Diskussion, die viele sogar in ihrer eigenen Partei auch
verwirrt. Lassen Sie mich das ganz kurz sagen. Das spielte bei uns eben keine, wie Sie sagten, große Rolle, sondern das ist in einem Antrag 15 Uhr am Ende des Parteitages ein Beschluss gefasst worden, den ich sehr, sehr kritisch sehe. Ganz klar. Und ich finde das falsch, dass wir eine solche Diskussion über die Definition von Antisemitismus auf diese Art und Weise führen. Das muss ganz anders geschehen. Das werden wir jetzt nachholen müssen. Das ist eine Herausforderung, denn der Parteitag hat so eben offensichtlich, wie man an der Reaktion der israelischen Botschaft, des Zentralrats der Juden, der Werteinitiative, viele andere sieht, hat eine kritische Reaktion zu Recht hervorgerufen. Und wir haben eine Aufgabe. Trotzdem gilt auch eins, Antisemitismus hat in der Linken keinen Platz, Punkt, aus, Ende. Mhm. Weil das ist ein Widerspruch, links kann niemals antisemitisch sein, das geht nicht.
Wie sehr, Frau Yamin, ist diese Diskussion über Gaza, wie sehr wird da aufgerechnet in der öffentlichen Diskussion?
In Israel, meinen Sie?
Nee, auch hier, bei uns auch.
Also wenn wir über Israel sprechen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Bilder und die Videos, die wir hier in den deutschen Medien sehen aus Gaza, dass sie fast überhaupt nicht in den israelischen Medien gezeigt werden. Also der ganz normale israelische Zuschauer schaut ins israelische Fernsehen, egal auf welchem Kanal.
Und sieht nicht, welches Leid da passiert.
Und sieht fast nicht das Leid von der anderen Seite. Sieht fast nicht das Leid von den Palästinensern. Noch dazu muss man sagen, sind viele auch in Israel immer noch sehr befasst mit dem 7. Oktober. Sie wollen den 7. Oktober nicht vergessen. Das Land kann auch nicht heilen, solange noch 58 Geiseln in der Gefangenschaft von Hamas, in den Tunneln von Hamas sitzen. Herr Laschet hat es eben erwähnt, wir haben 9 Geiseln. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele es wissen. 9 Geiseln haben eine deutsche Staatsbürgerschaft. 9, nicht 1, 9. Und gestern haben wir gesehen, dass Idan Alexander, ein amerikanischer Staatsbürger, wegen Präsident Trump befreit worden ist. Das hat gar nichts mit Israel zu tun. Netanyahu hatte gar nichts mit dieser Befreiung zu tun. Das kam quasi als eine Überraschung für Israel. Und da, wenn wir jetzt über so einen Staatsbesuch reden wie Herzog und Steinmeier und Steinmeier und Herzog, da würde ich aber auch appellieren an Herr Steinmeier. Wir haben 9 deutsche Geiseln.
Der sich Herr Steinmeier mehr einsetzt. Wie würden Sie sagen, muss sich Deutschland und auch konkret dann der Bundespräsident sich stärker einsetzen?
Also ich erwarte schon von dem deutschen Staatspräsidenten, dass er sich wirklich so äußert, dass er Deutschland so präsentiert, von einem Freund zu einem Freund spricht. Wenn ich meinem Freund etwas verheimliche oder seine Fehler nicht ihm bewusst sage, dann ist das im Grunde nicht in Ordnung. Der israelische Staatspräsident hat alle Palästinenser in Gaza in Haft genommen. Er hat gesagt, alle sind schuldig. Und das ist eine Sache, die ich nicht akzeptieren kann. Von da aus diplomatische Beziehung, sehr gut. Aber unter Freunden sollte man Klartext reden. Und die Ereignisse, die da passieren, all das, was gegen die Zivilbevölkerung passiert, hat ja letzten Endes natürlich mit dem Angriff der Hamas, den wir verurteilen, auf das Allerschärfste.
Nicht alle.
Wir von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft und privat, persönlich, natürlich haben wir das immer gemacht. Aber die Geschichte Palästinas und das Problem ist viel älter. Und da hätte Deutschland schon längst etwas unternehmen können, nämlich in der Implementierung der Zwei-Staaten-Lösung, zu der Deutschland immer festgehalten hatte, aber alles andere im Grunde machen ließ.
Ja, die scheint ja jetzt weiter weg denn je, Herr Laschet. Wo sehen Sie eine Möglichkeit, dass die Frage war ja, wie soll sich Deutschland positionieren, ist die Frage unserer Sendung jetzt angesichts dieses Leidens in Gaza. Geht es vor allen Dingen auch erstmal darum, ja, zu sehen, dass es der Bevölkerung dort besser geht? Oder was ist da die Hauptaufgabe eigentlich?
Also der Kern ist, es ist immer noch Selbstverteidigung nach dem Angriff am 7. Oktober. Und die Hamas muss in ihrer militärischen Struktur zerschlagen werden. So wie die Hisbollah auch. Auch bei der Hisbollah haben
ganz viele zivile Tote in Kauf.
Bei der Hisbollah haben hier die Leute gewarnt, Vorsicht, nein, das ist eine Eskalation. Gott sei Dank ist dieser iranische Proxy im Libanon militärisch besiegt. Der Libanon atmet auf. Endlich konnte ein neuer Präsident ins Amt kommen. Endlich konnte ein Ministerpräsident ins Amt kommen. Ich habe heute noch Gespräche geführt mit ersten Libanesen, die wollen das Verhältnis sogar zu Israel entspannen. Ich war mit der Bundesaußenministerin in Syrien. Das Gleiche, durch das Zerschlagen des iranischen Einflusses und der Hisbollah hat nun die Rebellengruppe begonnen, aber auch die sucht regionale, im Moment, Kooperation. Wir wissen nicht, wie das endet, aber die ganze Region hat eine neue Dynamik bekommen, weil militärisch die Hamas und der iranische Proxy zerschlagen wurde. Und die Hamas ist die Houthis gleichermaßen. Die haben ihre Angriffe auf die internationale Schifffahrt inzwischen eingestellt, weil die Amerikaner ihre Häfen und ihre Abschussrampen zerstört haben. Und das letzte Verbliebene ist die Hamas. Mhm. Und die Hamas, das ist halt das Dilemma, in dem wir uns befinden, legt unter Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser ihre Kommandostellen. Und die Frage ist, wie bekämpft man das? Ich finde,
aber es gibt auch eine Blockade der Hilfsgüter. Es gibt ja,
aber wenn die, auch da habe ich eine ganz spezielle Idee zu. Die Hilfsgüter werden von der Hamas gekapert und auf dem schwarzen Markt verkauft. Die landen begrenzt bei der leidenden Bevölkerung. Jetzt gibt es eine Idee, eine Stiftung international zu nehmen, die das dann in die eigene Hand nimmt, um der Hamas das Geschäft zu verderben. Und da würde ich sagen, wenn ich israelischer Premierminister wäre, ich würde große LKWs, hunderte pro Tag, Geschenk des Staates Israel, selbst in den Gazastreifen fahren. Ich würde mit eigenen Soldaten es verteilen.
Ja, das könnte man
ja tun, ja. Ich sag gleich, warum sie es nicht tun. Und dann würden sie nämlich die Hamas, wo die ersten Menschen schon auf die Straße gehen und sich gegen die Hamas wenden, in Gazastreifen, Palästinenser, die würden dann das Ganze entlarven. Israel tut es nicht, wie man mir erklärt, weil die Stimmung in Israel nach dem 7. Oktober immer noch in der Bevölkerung so ist, dass das kaum eine Regierung durchhalten würde. Klug wäre es.
Herr Laschet, Selbstverteidigung hin und her. Die Art und Weise, wie das Militär vorgeht, übertrifft die Selbstverteidigung. Das Aushungern der Bevölkerung steht an. Ihre Vertreibung, die ethnische Säuberung steht an.
Wieso steht die ethnische Säuberung an?
Weil Israel im Grunde die Palästinenser im Gazastreifen mit Hilfe von Trump in Jordanien oder nach Ägypten.
Ja, Entschuldigung,
Pläne von das sind Trump verrückte Pläne, das sind Drohungen.
Niemand übernommen.
Nein,
niemand.
Herr Laschet, seien Sie mal realistisch. Das sind Pläne. Und es gibt auch israelische Minister, die in der Westbank und Siedler, aggressive Siedler, die das Leben den Palästinensern so erschweren, dass sie sagen, die müssen raus. Israel hat nur ein Ziel, nämlich das gesamte Land, aber ohne die Palästinenser. Und ich werde Sie daran erinnern, das ist keine Selbstverteidigung. Das ist mittlerweile eine schlimme Situation, in der wir uns befinden. Und sich einfach zurückzurufen auf die Selbstverteidigung, ist mir zu wenig. Es ist ein Verbrechen, was da passiert.
Ich gebe Ihnen recht.
Danke.
Die Pläne von Trump, ein Golfresort aus Gaza zu machen, ist verrückt, ist völkerrechtswidrig und werden wir nie akzeptieren. Aber Sie können jetzt nicht einen so verrückten Plan mit der realen Situation der Hamas vermischen, die ja immer noch da ist.
Weil Netanyahu das umsetzen will.
Nein,
er hat es ja gesagt.
Nein, werden wir nicht akzeptieren.
Sie haben vieles nicht akzeptiert und trotzdem passiert. Und deshalb sollen wir dann auf die deutsche Politik wieder zurück. Was können wir hier verändern?
Was können wir hier machen, Herr Bartsch? Was wäre für Sie wichtig, ein wichtiges Zeichen? Also wenn jetzt, wie sollte man damit umgehen?
Um das ganz klar zu sagen, wir gerade hier in Deutschland dürfen allesamt nicht den Ausgangspunkt, der ist viel früher, der ist in den 40er Jahren gelegt, aber diesen 7. Oktober dürfen wir nicht vergessen. Und diese Bilder, die es dort gegeben hat, ich habe sie in der israelischen Botschaft sehen können, die sind einfach nur furchtbar. Und die Tatsache, dass es bis heute Geiseln gibt, ist das Schlimmste, was es gibt. Trotzdem ist natürlich das, was Netanyahu gerade heute verkündet hat. Wir werden jetzt die schärfsten Angriffe aller Zeiten gegen den Gazastreifen, und ich war im Gazastreifen, das ist sehr übersichtlich, die werden wir jetzt führen. Mich wundert auch immer, dass die Hamas dann noch in Uniform und in neuen Uniformen da irgendwann, das ist für mich alles unerklärlich, aber sei es drum. Ich finde, deutsche Diplomatie muss sich viel mehr darauf ausrichten, dass wir es schaffen, zumindest einen Frieden zu erzeugen. Das ist überall das Gleiche, in jedem Konflikt. Das ist Aufgabe Deutscher. Das ist erstmal ein hoher Anspruch. Aber dazu gehören eben zum Beispiel Hilfsgüter. Ich frage mich, warum das gestoppt worden ist. Und es wird zu Recht von der Bundesregierung auch kritisiert, dass es die nicht gibt. Es werden andere Dinge kritisiert, auch von der Bundesregierung, auch in der Kriegsführung. Zu Recht, wie ich finde. Und das gehört dazu. Ich sage noch mal, Kriegsverbrechen, und das waren unsägliche Kriegsverbrechen der Hamas, kann man nicht auch mit Kriegsverbrechen ausgleichen. Das ist nicht möglich. Und das ist die Frage der Politik. Und die dürfen wir allerdings, und das finde ich ganz wichtig, also wenn wir das vermischen mit dem Ausgleichbesuch Steinmeier-Herzog, dann machen wir einen Fehler. Natürlich hat Steinmeier eine Verantwortung. Ich habe mir sehr wohl sein Statement hier angeguckt in Bellevue. Er hat dort kritische Töne sehr wohl formuliert. Das ist ja auch zu Recht.
Aber zum einen kritische Töne, dann gibt es auf der anderen Seite aber Bundeskanzler Friedrich Merz, der schon bevor er Bundeskanzler wurde, gesagt hat, er möchte auch Netanyahu eine Einreise ermöglichen, obwohl er ja vom internationalen einen Haftbefehl gegen ihn gibt vom Internationalen Strafgerichtshof.
Genau gestern habe ich genau diese Frage an Herrn Steinmeier gerichtet in der Pressekonferenz im Schloss Bellevue. Und ich war positiv erstaunt, dass er kein Blabla geantwortet hat, sondern richtiger Klartext und meinte, dass er hofft, dass beide Seiten klug genug sind, damit wir in Deutschland niemals uns entscheiden müssen, wenn wir einen israelischen Premierminister behaften
oder nicht. Was heißt
das? Das heißt im Grunde genommen, erkennen wir jetzt den Internationalen
Strafgerichtshof an?
Er sagt im Grunde genommen, es ist keine gute Idee, den Netanyahu hierher zu.
Was sagt er, entschuldigen Sie?
Es ist im Grunde genommen, dass es keine gute Idee ist, Netanyahu hierher einzuladen.
Natürlich ist es keine gute Idee.
Hat Herr Laschet das aber auch nicht gesagt.
Nein, er hat aber gesagt.
Er hat gesagt, er wird nicht verhaftet, wenn er deutschen Boden betritt.
Ja.
Und das bleibt so.
Kann es sein, dass wir, also ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass man Netanyahu verhaftet. Ich würde sehr dafür plädieren, dass er deutschen Boden nicht betrifft.
Ja.
Aber wir dürfen doch nicht unterschiedliche Maßstäbe. Was würden Sie denn sagen, wenn Putin deutschen Boden betrifft? Da würden Sie doch keine Sekunde zögern und sagen, müssen wir verhaften. Das ist der Internationale Strafgerichtshof. Entweder wir erkennen den an oder wir machen es wie Orban. Der ist in dieser Frage konsequent und sagt, ich trete dann da aus. Ich finde, das kann nicht sein.
Den es auch gibt als konsequent aus dem Holocaust.
Wir als ja, das ist ja richtig. Deswegen kann ja nur eins sein. Netanyahu darf deutschen Boden nicht betreten jetzt. Das wäre ein riesengroßer Fehler, weil Sie haben recht. Aus politischer Sicht kann man den Mann niemals verhaften, das ist doch völlig klar. Kann kein deutsches Vollzugsorgan machen. Aber er wird ja hoffentlich so klug sein und hier niemals herfahren. Deswegen ist eine Einladung, wenn sie auch verschwurbelt war, unangemessen. Und das hat der heutige Kanzler, damals war es noch nicht, im Prinzip gesagt.
Nein. Darüber hinaus würde Deutschland wirklich, wenn er den deutschen Bund betritt, Deutschland würde sich wirklich international lächerlich machen. Lächerlich.
Ja,
das geht ja nicht.
Ja,
wir lassen das Thema aber weg. Deutschland sollte das nicht tun.
Ja, aber die
Herr Merz.
Des Internationalen Strafgerichtshofs muss sich eigentlich auch an die Regeln des Internationalen Strafgerichtshofs
halten. Aber den Gerichten
und nicht Herrn Merz. Die sind weit überschritten. Und deshalb bleibt Netanyahu, weil er Regierungschef von Israel ist, Gesprächspartner. Heute für den, da dürfte der Bundespräsident ihn noch gar nicht treffen.
Nein,
wenn es so schlimm wäre, wenn es ein solcher Kriegsverbrecher wäre, wie Sie das hier schildern, dürfte ein deutscher Bundespräsident ihn auch nicht politisch in Israel treffen.
Deshalb kritisiere ich auch den Besuch.
Ja, das
für
ist
diesen
ja schön.
Zeitpunkt.
Ich kritisiere ihn nicht. Er ist unser Gesprächspartner. Wir werden diesen Frieden nur erreichen, indem wir mit Netanyahu auch reden.
Ich habe Erwartungen an Deutschland. Ich bin hier 60 Jahre da drin. Ich habe Erwartungen an Deutschland, dass Deutschland endlich das Völkerrecht akzeptiert und umsetzt und nicht zweigleisig fährt. Bei dem einen ist das völkerrechtskonform, bei dem anderen ist es dagegen. So geht das nicht weiter. Wir machen uns wirklich lächerlich und ich appelliere an Sie, an alle Politiker, dass wir das internationale Völkerrecht achten, weil das universal ist. Und ich kann nicht selektiv das Völkerrecht anwenden, bei dem einen so und bei dem anderen so. Diese Doppelmoral muss aufhören.
Die Frage ist, was da für ein Signal von ausgeht, von dieser Äußerung von Merz. War das hilfreich, Herr Laschet, in dieser Diskussion?
Er hat klar gemacht, wenn Sie gefragt werden von Ihnen als Journalist, würden Sie Netanyahu hier verhaften, ist die Antwort nein. Mhm.
Aber was
und wir
hilfreich?
Brauchen auch keine Belehrung über das Völkerrecht, ich, mit Verlaub.
Okay.
Also aber wenn das Völkerrecht bei Herrn Merz nicht mal geachtet wird.
Er achtet das Völkerrecht.
Nein.
Okay,
glauben Sie mir. Deswegen darf der vielleicht nicht hierher kommen. Vielleicht ist das die einzige Sinn.
Im Moment gar nicht herkommen.
So.
Der Staatspräsident war jetzt hier.
Ja, okay.
Und der Bundespräsident
spricht mit ihm.
Es gibt gar keine Veranlassung, warum Netanyahu im Moment herkommen sollte.
Man redet auch mit Putin. Das ist also, das sage ich.
Die Frage ist, wie, trotzdem nochmal die Frage nach der besonderen Rolle Deutschlands, wo wir unsere Verantwortung als Staatsräson ganz klar formuliert haben, das Existenzrecht Israels. Wir haben In der Studie der Bertelsmann Stiftung haben nur noch 36% der Deutschen eine positive Meinung vom Staat Israel, 38% eine negative. 2021 waren noch 46% positiv dem gegenüber. Wie sehr besorgt Sie das, Frau Yamin?
Sehr. Speziell, weil ich weiß, dass die Zukunft halt von den jüngeren Leuten bewertet wird und nicht von den Politikern, die heute am Tisch sitzen. Es muss sich was ändern. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass mehr Hilfe nach Gaza reinkommen muss. Von der anderen Seite sage ich auch, Hilfe darf kein Terror finanzieren. Und solange diese Hilfsgüter mit Organisationen arbeiten, wie zum Beispiel UNRWA, die wir schon mehrmals gesehen haben, mit Hamas arbeitet, oder wenn, Sie haben selber erwähnt, Sie haben die Uniforms von Hamas gesehen und wir staunen alle, als im letzten Hostage-Deal sind Geiseln zurückgekommen und Hamas hat es irgendwie geschafft, in 5 Tage Abstand Riesenschilder rauszubringen mit Grafikdesign.
Also die werden unterstützt, da gibt es Gelder.
Und da gibt's, ja. da, also im Gazastreifen gibt es Geld, ja. Es gibt auch genug Essen. Es ist nur in falschen Händen.
Ich würde aber trotzdem noch mal auf uns gerne schauen, auch hier in Deutschland. Also wo erleben Sie konkret als Israelin auch Antisemitismus? Wie ist es, wenn Sie den Staat Israel verteidigen in Diskussionen?
Es gab schon einmal, dass ich richtig schlimm bedroht worden bin. 3 Wochen lang habe ich dann auf Social Media Morddrohungen gegen mich und gegen meine Tochter bekommen. Mir wurden Sachen geschrieben wie, wir wissen, wo Sie und Ihre Tochter sind und wir werden Ihnen und Ihre Tochter genau das machen, was Israel den Frauen und Kindern in Gaza macht. Es waren harte 3 Wochen. Und natürlich, was dann auch hart war, war, dass es manche Leute gab, die gesagt haben, ja, was willst du denn, Antonia, wenn du dich laut vor Israel machst? Hättest du ja wissen sollen, dass das passiert.
Wie groß ist das Problem des Antisemitismus in Deutschland, Herr Laschet, im Moment? Durch diesen Konflikt auch.
Es ist groß. Man hält ja manches gar nicht für möglich gehalten. Ich finde, man kann lange streiten über die Zwei-Staaten-Lösung und das besetzte Westjordanland und rechtsextreme Minister in der israelischen Regierung oder was auch immer. Aber ich habe gedacht, nach dem 7. Oktober, da wird jeder, egal wo er politisch steht, sagen, das ist nicht akzeptabel. Geiselnahme ist nicht akzeptabel von Zivilisten. Übrigens meistens sogar noch Friedensaktivisten, die da auf dem Fest waren. Waren das ja stimmt. Sogar Linke. Die, Linke. Wo die restisraelische Gesellschaft heute sagt, seht mal, wie naiv ihr seid. Ja. In Wirklichkeit sind die Palästinenser so. Das ist ja das Schlimme daran, dass sie auch noch die getroffen haben, die eigentlich die Versöhnung wollen. Und Vergewaltigung, hier steht eine Frau bei den Demonstrationen mit einem Schild, Rape is no resistance, Vergewaltigung ist kein Verbrechen, ist kein Widerstand und die muss polizeigeschützt werden.
Und wie lange hat es gedauert?
So, was ist hier in diesem Land los? Und da sage ich, wir haben einen rechten Antisemitismus immer gehabt, seit 1945. Wir haben auch einen linken gehabt, Sie sagen, den gibt es nicht, aber den gibt es auch.
Der ist nicht links.
Wir haben einen migrantischen Antisemitismus, den wir auf der Sonnenallee erleben, wo Süßigkeiten verteilt werden, wenn Menschen vergewaltigt werden. Und wir haben inzwischen den akademischen, wo sich 22-Jährige vors Auswärtige Amt setzen und sagen, Free Palestine from German Guilt. Befreie Palästina von Deutschlands Schuld. Das ist Höcke auf links. Und da müssen wir bei, das ist Höcke auf links. Schlussstrich ziehen, befreie die Palästinenser von dem Schuldkomplex der Deutschen. So ist die Botschaft. Und das dürfen wir nicht dulden. Das hat nichts mehr mit Widerstand und Rechte der Palästinenser zu tun. Das ist eine Verschiebung von Diskursen, die wir nach dem 7. Oktober erlebt haben.
Ich möchte auf zwei Sachen Bezug nehmen. Einmal Geiseln. Wir sind gegen jegliche Geiselnahme, aber auch gegen Inhaftierung von unschuldigen Menschen in der Westbank. Es sind etwa 6.000 ohne Gerichtsurteile in Gefängnissen. Da sind auch Geiseln, die nachts einfach von Militär weggenommen werden. Kinder, Frauen. Lesen Sie einfach Meron Mendel, der war ja selber dabei und hat selber solche Sachen getan. Das heißt, Geiseln sind auf beiden Seiten. Die 59 Israelis, die müssen freigestellt kommen, aber auch die palästinensischen Gazien, die ohne Haft da sitzen, ohne Urteil und die Staatsräson, da könnte ich wirklich einen Vortrag darüber halten. Ich will es nicht tun. Die ist aber überzogen, weil unseretwegen der israelbezogene Kritik als antisemitisch betrachtet wird. Ich möchte gerne wohl.
Nein.
Sie sagen nein. Ich darf mit meiner Gesellschaft bestimmte Stellen nicht aufsuchen, weil der Bürgermeister oder der Leiter einer Volkshochschule sagt, ihr seid antisemitisch und da darf mein Vortrag nicht durchgezogen werden oder eine Ausstellung abgehängt werden. So weit ist die Staatsräson mittlerweile da gekommen.
Und das geht ja nicht.
Ich darf Kritik äußern. Und die Kritik, die ich an die Politik Israels äußere, ist nicht anti-jüdisch, um Gottes Willen.
Überall statt.
Und nicht
doch mehr pro-palästinensische Demonstration als pro-Israel-Demonstration.
Und nicht antisemitisch.
Sie bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Und nicht antisemitisch. Natürlich bin ich
hier. Ja, aber deshalb sind Sie doch nicht ausgeschlossen.
Nein, aber ich kann Ihnen Beispiele geben, Herr Laschet, wo Sie da sehen können, dass wir auch mit unserer friedlichen Aktion gestört werden im Namen oder nach Umsetzung dieser Staatsräson.
Mhm. Also ich finde, Herr Bartsch,
das geht so weit.
Viele von den pro-palästinensischen Demos verstehen sich als Linke und auch da gibt es antisemitische Stimmen. Wie gehen Sie damit um?
Ich bleibe dabei, will das nochmal wiederholen. Antisemitismus ist nicht links und ich teile keine Form von Antisemitismus, keine, egal von wo sie kommt. Null Toleranz, also wirklich null Toleranz. Und wir müssen uns schon die Frage stellen, weil das ist jetzt mir ein bisschen einfach zu sagen, der 7. Oktober hat, nein. Der Antisemitismus, den gab es in Deutschland vorher, war viel versteckter, er ist jetzt offener und das ist schlimm. Also, dass Baklava verteilt wird nach dem 7. Oktober, ist übelst. Deswegen müssen wir darüber sehr, sehr ernsthaft reden. Aber was ich auch deutlich sage, und da bleibe ich auch dabei, Netanjahu ist natürlich nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und es ist kein Antisemitismus, wenn man die israelische Regierung kritisiert. Also ich meine, ich war in Israel mehrfach. Ich habe mit Rivlin gesprochen, ich war in der Knesset und habe mit Leuten gesprochen und die kritisieren können. Natürlich zu Recht. Ich würde mir eine andere Regierung in Israel wünschen. Aber ehrlich gesagt würde ich mir das auch in den USA und auch in anderen Ländern. Das ist nicht der Punkt. Ich finde aber, dass wir sehr, sehr sind, Deutschland auch, ganz nebenbei. Ja, Sie haben recht, Herr Laschet. Danke für diesen Hinweis. Aber ich finde eben ganz wichtig, dass wir diese Grenze, und das ist ja wirklich ein Problem, des Antisemitismus, und wenn Sie jetzt sagen, Linke, ich wiederhole mich da, ich weiß, dass Sie da jetzt auch widersprechen könnten und Beispiele bringen könnten, das dürfen wir nicht zulassen.
Aber haben Sie da zu viel zugelassen seit dem 7. Oktober in der Ihrer Partei?
Naja, also wissen Sie, wir haben da in der Linken eine klare Position, dass wir wirklich jede Form von Antisemitismus nicht nur verurteilen, sondern das ist derartige Demonstration.
Aber, ja, Sie haben sich jetzt aber mit dem Parteitag haben Sie eben den Antisemitismus anders erklärt als der international anerkannte Definition.
Ja gut, nämlich, also ehrlich gesagt, darüber könnten wir jetzt auch streiten. Das sind Wissenschaftler. Ich wiederhole meine Position. Um 15 Uhr auf dem Sonnabend, wenn der Parteitag fast zu Ende ist, so etwas zu beschließen, ist unverantwortlich. Ja, das ist unverantwortlich. Und das ist meine Position. Und wir haben jetzt einen Auftrag damit bekommen. Ja, wir haben einen Auftrag damit bekommen, uns da ganz anders mit auseinanderzusetzen. Und es bleibt dabei. Antisemitismus ist unzulässig. Genauso ist es möglich, nicht nur Herrn Netanjahu, auch die Kriegsführung Israel zu kritisieren. Das ist selbstverständlich möglich. Und das, wer das nicht tut, das ist ja auch sichtbar.
Die Frage ist aber, wo ist da die Grenze, Herr Laschet? Sehen Sie da mit dem Bekenntnis zur Staatsräson, wo gibt es was? Darf Deutschland kritisieren? Ist die Grenze überschritten, wenn man die vielen zivilen Opfer in Gaza sieht, wenn man sieht, wenn das Menschen ja letztendlich ausgehungert werden? Darf man Israel kritisieren?
Ja, man darf sagen, der Netanjahu ist der falsche Regierungschef. Ich würde mir eine andere Regierung wünschen. Ja. Er hat rechtsextreme Minister in seiner Regierung. Ich finde die israelische Politik seit 30 Jahren falsch. Warum kann man das nicht sagen? Sagen ja Israelis selbst.
Viele Israelis.
Ja. Viele Israelis, das ist die einzige Demokratie, die wir sagen können. So, der Teil ist klar. Kriegsführung dürfen sie auch kritisieren. Warum nicht? Aber diese Vermischung, also wenn jetzt einer sagt, die führen einen Krieg, wie die Nazis.
Das geht überhaupt nicht.
So, dann haben sie die Vergleiche und dann sind sie genau auf der Schwelle. Das, was denn?
Wer sagt das?
Ja, genug Leute. Gehen Sie mal auf
eine. Wir reden,
Sie gehen raus mit mir jetzt und gehen auf die nächste Palästina-Demonstration hier in Berlin. Da hören Sie alles das. Da hören Sie Palästinenser mit Judenstern gekennzeichnet.
Ich kenne Deutsche, die so reden.
Nein, pass auf, ich habe doch nicht gesagt, dass Sie das sagen, sondern das ist die deutsche Debatte, die stattfindet. Und da muss man sagen, das geht nicht mehr.
Wir müssen aufklären.
Ja, das andere nein.
Wir müssen aufklären, genauso wie in Ihrer Organisation. Wir müssen aufklären, damit wir auch über diese Grenze hinwegkommen. Wir müssen uns verständigen, gegenseitig, dass wir im Grunde eine Sprachregelung finden, dass wir uns nicht gegenseitig sofort im Grunde ins Visier nehmen, dass wir positionieren müssen.
Ja, ja.
Wir müssen uns verständigen.
Ich verstehe auch, man muss auch Empathie für dieses Leid der Palästinenser zeigen.
Aber der wird nicht
gezeigt. Ich verstehe die Aktivisten, die so reden, die auf den Straßen, da muss man manchmal erklären, warum tun die das jetzt? Haben die vielleicht ein persönliches Schicksal? Dass sie so. Aber Herr Abbas hat im Kanzleramt gesagt, wir haben viele Auschwitz erlebt. So, und das ist einfach nicht akzeptabel.
Nein.
Ich hätte als Kanzler ihm das sagen verwiesen, wenn er das in meiner Anwesenheit gemacht hätte.
Wir haben Herrn Abbas sofort kritisiert.
Ja, ist ja schön,
sofort.
Ich kritisiere ihn jetzt.
Ja. Und ich würde auch jeden kritisieren, der das macht. Ja. Aber wir bleiben jetzt hier hängen. Genauso, es ist typische Debatte, dass wir beim 7. Oktober bleiben. Mhm. Aber die Ursachen liegen ja tiefer.
Ja.
Und ich möchte wirklich in der deutschen Politik zukünftige, bessere mit Ihnen diskutieren. Aber nicht, dass wir da beharren auf dem 7. Oktober.
Eine kleine Anmerkung, jetzt nicht der 7. Oktober. Wir haben aufgrund der Shoah eine ganz andere Rolle als Deutschland, als andere Länder. Das bleibt. Das ist so. Das ist so und das wird auch immer so bleiben müssen. Und das ist ein Problem des Antisemitismus in Deutschland, dass diese Rolle nicht mehr angenommen wird. Und das hat überhaupt nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun. Das ist leider so.
Frau Yamin, warum ist es nicht möglich oder warum sieht man so weniger auch Demonstrationen, Kundgebungen, wo es sowohl um das Leid der Geiseln als auch um das Leid der Menschen in Palästina geht? Also warum ist da so wenig Solidarität in dem Sinne, dass man sagt, in dem vorwärtsgerichteten Sinne einen Frieden oder eine Zwei-Staaten-Lösung oder ein Auskommen miteinander? Erklären Sie mir das.
Dieser Krieg geht jetzt seit 19 Monaten. Und wie ich vorhin gesagt habe, solange die Geiseln nicht zurückkommen oder immer wieder langsam zurückkommen, heilt dieses Land nicht. Wir als Volk können nicht heilen. Das heißt, dass immer wenn eine Geisel oder eine zweite Geisel zurückkommt.
Aber das ist Israel, aber hier auch.
Aber
es geht ja auch
ich meine, wir sind ein Volk. Der Leid, den Israelis haben, das ist ein Leid, der viele Juden auch weltweit betrifft. Und wenn wir über Antisemitismus in Deutschland sprechen, muss ich sagen, ich führe eine jüdische Organisation, Taglit, die junge Juden nach Israel schickt, für verschiedene Reisen, damit sie selbstbewusster werden, damit sie gestärkt zurück nach Deutschland kommen, damit sie nicht mehr Angst haben, auf Unis in Deutschland zu gehen. Ich habe damals Lav Shapira interviewt, als er im Krankenhaus lag. Lav Shapira, der jüdische Student, der verprügelt worden ist von einem palästinensischen Student. Er hat seitdem 3 Gesichts-OPs hinter sich und er geht zur Uni in der Hauptstadt Berlin mit einem Bodyguard. Das ist die Realität von Juden im Jahr 2025. Ich rede mit so vielen jungen Juden in Deutschland, die mir sagen, Antonia, ich sag noch nicht mal auf der Uni, dass ich Jude bin.
Ja, ich höre auch, dass Menschen sich nicht mehr trauen, Hebräisch zu reden auf der Straße. Ich bin letztens hier an der Synagoge vorbeigegangen, wo die da rauskamen, alle eine Basecap hatten, weil sie eben die Kippa nicht zeigen wollen.
Im Taxi rede ich auch fast kein Hebräisch. Mein Mann, seit 20 Jahren, komplett Israeli, nicht so wie ich halb, ruft mich an und ich antworte auf Deutsch. Ja,
sehen Sie da eine Aufgabe auch Ihrer Gesellschaft?
Also aber natürlich, wir klären auf. Unsere Gesellschaft ist gegründet 1984, als wir festgestellt haben, es gab eine große Diskrepanz in der medialen Berichterstattung. Die Palästinenser waren eher Störer und waren, gut, 70er Jahre kennen wir das ja auch, Flugzeugentführer und kennen wir alles. Und wir wollen im Grunde nur aufklären. Und je mehr wir mit den Leuten diskutieren, desto besser ist es ja auch, dass sie beide Perspektiven. Am besten diskutiere ich auch mit Israelen zusammen, nicht alleine. Weil ich meine, beide Perspektiven gehören zusammen. Und nur so können wir in Deutschland auch weiter in eine größere Akzeptanz für einen Frieden bekommen. Mhm. Im Augenblick ist meine Wahrnehmung, Herr Laschet, dass in Deutschland die deutsche Politik, nicht die Bevölkerung ist klüger als ihre Politik, sage ich, klüger. Weil vieles mittlerweile übernommen wird von Israel. Israel weigert sich, von Palästinensern zu sprechen oder vom palästinensischen Volk. Und ich frage mich, wie lange dauert das, bis Deutschland das übernommen haben wird? Deutschland möge bitte akzeptieren, dass es auch eine Bevölkerung gibt, die Palästinenser heißen. Im Sprachgebrauch der Israelis, im Formalen, gibt es diesen Ausdruck gar nicht.
Es ist eine Erfindung von Arafat aus dem Ende der 60er Jahre, das Wort.
Welches Wort?
Palästinenser.
Wissen Sie, es ist mir egal,
ob das Arafat war oder nicht. In den 60er Jahren waren alle Menschen, die dort zusammen lebten, lebten in Palästina. Und vor der Staatsgründung Israels erst recht, da lebten arabische Palästinenser, jüdische Palästinenser, die einfach im Land Palästina
leben. Sie haben vorhin Adenauer genannt. Adenauer hatte auch eine Staatsräson. Er hat Israel nicht anerkannt, solange die arabischen Staaten damals drohten, die DDR anzuerkennen. Das war deutsche Staatsräson.
Ich weiß. Ja.
Nur damit wir das wissen. Ja. Die deutsche Staatsräson drückt ja im Grunde aus der Politik. Und die aus der Politik, sagte Egon Bahr, ist nicht moralisch.
Ja, nichtsdestotrotz gab es ja mal von der UN vorgeschlagen, die Zwei-Staaten-Lösung. Ja, die gab es mal. Ja, das ist nie realisiert. Ich sagte nur, das ist einfach ein Fakt. Ja, das ist nie realisiert worden. Heute haben wir die Situation, wie Sie zu Recht sagen, dass es in weiter Ferne ist. Ja. Jetzt geht es um was anderes. Jetzt geht es darum, dass wir vielleicht einen bescheidenen Beitrag leisten, dass dort es in Richtung Frieden geht. Und da sehe ich im Moment die großen Probleme.
Aber das ist mal zweierlei.
Das sind natürlich.
Wir waren oft in den 90er Jahren sehr knapp daran, dass ein Großteil des Gebietes in Camp David und bei anderen Prozessen zurückgegeben wurde und etwas Palästinensisches entstehen könnte. Bis 1967 hatte Jordanien das Gebiet besetzt.
Da Friedensnobelpreis gab es.
So, jetzt kann man das Ziel des palästinensischen Staates weiter im Blick haben. Aber die andere Frage, die Sie wollen ja eine ethnische Begründung des Palästinensers. So, und das ist halt etwas, was nicht ganz so einfach ist in der Definition, was soll das denn sein? Ganz Jordanien ist auch ein palästinensischer Staat, weil da Menschen aus Palästina leben.
Ich würde gerne mal auf
die sind ja nur die Hälfte Palästinenser in Jordanien, wenn man sich das anguckt und in keinen Geheimdienst
ist. Es hat ja kein Kuwait gegeben. Wollen Sie die auch verdrängen?
Ja. Ich will gar niemanden verdrängen.
Das ist eine politische
Lösung in dem Gebiet. Sie wollen eine Lösung dort.
Ja, und die Lösung gibt es ja vor allen Dingen, indem man die Hamas schwächt bzw. vernichtet. Das ist das ja, was Israel zu Recht ja nach dem Terrorangriff als Ziel formuliert hat. Sehen Sie eine Möglichkeit, einen palästinensischen Widerstand gegen die Hamas zu stärken?
Wenn es genug Palästinenser im Gazastreifen gibt, die gegen der Hamas sind, dann wäre es ja gut. Also wir sehen jetzt wirklich in den letzten Monaten mehrere Demos in Gaza gegen Hamas. Aber wenn man ja auch die Befragungen sieht, waren ja viele vor den 7. Oktober. Viele haben Hamas zelebriert. Und da gibt es natürlich ein Problem. Und Sie haben Anfang der Sendung erwähnt, 20 Jahre nach der Shoah haben wir es ja geschafft, dass Deutschland und Israel eine Beziehung haben. Ich wünsche mir mit ganzem Herzen, dass es weniger als 20 Jahre dauert, bis Israelis und Palästinenser zusammenkommen. Ich weiß nicht, wenn es möglich ist, aber so schnell.
Die Stärkung der palästinensischen Autonomiebehörde, die ja auch nichts mit der Hamas erstmal zu tun hat, kann eine ganz neue Dynamik entstehen.
Ja gut, wer hat die Hamas gegründet? Das muss man jetzt auch mal. Also da gehören ja viele historische Dinge so dazu. Aber die Fatah und die Hamas sind ja auch in einem Konkurrenzzustand.
Das ist, was ich sage.
Also in einem großen Konkurrenzzustand. Ja. Das Westjordanland ist fast jetzt genauso ein großes Problem. Darüber reden wir gar nicht. Also das Problem ist ein viel, viel größeres. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es nur diplomatisch mit Ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann, dass es wirklich vielleicht einen kürzeren Zeitraum benötigt, dass es dort ein Nebeneinander geben kann.
Gibt es was Konkretes, Herr Barth, was Sie sich jetzt von der neuen Regierung da wünschen? Gibt es eine konkrete Initiative, irgendetwas, wo Sie sagen, das wäre sinnvoll?
Wissen Sie, als der Steinmeier Außenminister war, war er da viel initiativreicher, als auch wenn Herr Laschet mit der Außenministerin unterwegs war, als bei der vergangenen Außenministerin. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland, dass Europa dort eine andere Rolle spielt. Es ist doch schlimm, dass eben der Vorschlag eines Trump, dass der in den Medien ganz groß ist, während unser Agieren völlig richtig, ich sage nochmal, was Steinmeier macht, aber das ist natürlich zu wenig. Mhm. Diplomatie, da kann ich nur hoffen, dass unser neuer Außen, sage ich jetzt von dem CDU-Außenminister, dass der, ja, na wirklich, ich wünsche mir, dass der erfolgreich ist in dieser Frage.
Okay, damit sind wir, ja, wünschen wir uns, glaube ich, alle. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Herr Laschet, Frau Hermin, Herr Barth und Herr Moschabasch. Denn morgen schauen wir mal auf die erste Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers und fragen natürlich, ob Friedrich Merz überzeugen kann. Darüber reden wir dann morgen Abend hier in der Phoenix-Runde. Jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag und Anja Schalé. Bis dann. Tschüss.